Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Die Straße von Hormuz ist aus den Schlagzeilen fast so ein bisschen verschwunden. Dabei war sie vor wenigen Monaten noch eine der gefährlichsten Brennpunkte der Welt. Nach den Angriffen Israels und der USA auf Ziele im Iran hat Teheran mit einer Sperrung der Meerenge gedroht. Handelsschiffe sind angegriffen worden. Viele Reedereien haben die Passage gemieden und der Schiffsverkehr ist massiv eingebrochen. Vor knapp 3 Wochen folgte dann ein Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran, das die Wiederaufnahme der Schifffahrt ermöglichen sollte. Wie stabil ist die Lage im Moment? Welche Risiken bestehen weiterhin und welche Folgen hätte eine erneute Eskalation für die Weltwirtschaft und letztlich natürlich auch für uns? Darüber spreche ich jetzt mit dem Logistikexperten Dr. Wolfgang Stölzle. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie, herzlich willkommen.
Herr Dr. Stölzle, wenn Sie die Entwicklung der vergangenen Monate zusammenfassen, wo stehen wir heute? Hat sich die Lage in der Straße von Hormuz tatsächlich normalisiert oder befinden wir uns in einer fragilen Phase der Entspannung?
Ich werde 2 Quellen nennen, auf die ich mich im Wesentlichen berufe nachher. Zweitens ist es nach wie vor ein hochpolitisches Thema. Ich selber war dort nicht in den letzten Wochen und Monaten, muss mich also auf Zahlen, Daten, Fakten von anderen verlassen. Deswegen sehen Sie mir nach, wenn ich so diesen kleinen Vorbehalt vor die Klammer ziehe. Aber jetzt konkret zur Frage. Die Lage hat sich gegenüber dem Beginn der kriegerischen Auseinandersetzung deutlich entspannt. Das ist so. Das sieht man auch an den Zahlen. Ihr Begriff fragil trifft ins Volle, weil sich niemand festlegt, wie es erstens tatsächlich ausschaut, wie ruhig es ist und auch wann Auseinandersetzungen und damit auch Behinderungen oder sogar Sperrungen der Durchfahrt wieder möglich sind. Ganz konkret heißt es, wir liegen momentan so etwa bei 40 bis 50 Schiffsdurchfahrten pro Tag. Gerade jüngst in den letzten Tagen hat die US-Marine Handelsschiffe eskortiert. Das waren 80 Schiffe in 72 Stunden. Und das muss man jetzt beziehen auf das normale Verkehrsaufkommen in der Straße von Hormuz. Und da sind im Durchschnitt pro Tag 140 Schiffe. Also wir sind weit, weit weg von Normalität. Aber man liest allenfalls noch vereinzelt von kriegerischen Angriffen auf Handelsschiffe. Insofern kann man schon davon ausgehen, dass es besser kalkulierbar geworden ist.
Offiziell ist die Passage wieder geöffnet. Gleichzeitig beharrt der Iran weiterhin auf seinem Anspruch, die Meerenge allein zu kontrollieren und droht Schiffen, die den Anweisungen nicht folgen. Wie sieht die Situation auf dem Wasser konkret aus derzeit? Sie haben jetzt gerade genannt, ungefähr 50% der Schiffe verkehren wieder. Aber wie hoch ist das Sicherheitsrisiko für die Reedereien nach wie vor?
Ja, das Sicherheitsrisiko wird als erheblich eingeschätzt. Erstens mal sind die Reedereien gezwungen, sich an Wasserstraßen zu halten, die der Iran vorgibt. Die ändern sich ja auch teilweise täglich. Zweitens kann man daraus ablesen, dass automatische Ortungssysteme abgeschaltet werden, die Schiffe insbesondere dann nachts fahren, rein aus Sicherheitsgründen. Also das empfundene Risiko ist doch noch erheblich. Drittens, da sollte man nicht vergessen, hat sich die Lage in einer Hinsicht überhaupt nicht normalisiert. Es warten noch immer über 1100 Schiffe in der Region auf Durchfahrt. Das heißt, wir haben einen massiven Rückstau. Und jetzt kann man sich ausrechnen, wenn täglich 40 bis 50 Schiffe durchfahren statt 140, wie viele Wochen, Monate es dauern wird, bis dieser Rückstau je abgearbeitet sein kann. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr aufflammen.
Und die Frage ist, war es nicht vor der Krise bei der Straße von Hormuz auch schon so, dass es zeitlich so auf Kante genäht war, dass gerade mal alle, die durch wollten, auch wirklich durchkamen? Kann dieser Rückstau überhaupt gerade abgebaut werden oder staut es sich nicht nach wie vor?
Also von Abbau ist momentan keine Rede. Es gibt auch keine Signale für die Schiffsmannschaften, wann dieser Horror für die zu Ende ist. Das darf man auch nicht vergessen. Da sind Menschen auf den Schiffen. Und die warten und warten und warten auf stehenden Schiffen und das wochenlang. Das sind alles Indizien, aus denen man ableiten kann, dass es fragil ist, aber dass sich überhaupt keine Normalität eingestellt hat in den letzten Wochen.
Warum kehren die Reedereien bislang nur so zögerlich zurück? Fehlt das Vertrauen in die Sicherheitslage oder gibt es weitere Gründe, die wir jetzt auf den ersten Blick so nicht sehen?
Für die Reedereien spielen die Kosten und natürlich auch die Kostenrisiken eine große Rolle. Die Kosten haben sich schon massiv erhöht, eben durch das Stehen der Schiffe. Die Mannschaften müssen weiter bezahlt werden, aber auch durch sogenannte Kriegsversicherungsprämien. Das heißt, jedes Schiff muss ja versichert werden. Und die Versicherungsunternehmen haben die Prämien massiv nach oben gezogen. Das ist die sogenannte Hormuz-Premium, so nennt man das. Also ein Premiumzuschlag bei der Versicherung, weil auch die Versicherungen das Risiko als deutlich höher einschätzen im Vergleich zum Normalfall. Es gibt noch weitere Maßnahmen, die aber auch die Kosten treiben. Beispielsweise die Umleitung über das Kap der Guten Hoffnung. Also am Süden Afrikas vorbei, das sind gigantische Umwege von Tausenden von Kilometern. Das heißt, die Reedereien haben es momentan überhaupt nicht leicht, Entscheidungen zu treffen, ob sie da weiterhin fahren. Sie haben natürlich auch Verträge, die sie verpflichten, welche Routen sie fahren und welche Kosten auf sie zukommen. Und das Ganze bildet sich dann natürlich am Schluss in den Seefrachten ab, die diejenigen bezahlen müssen, die die Reedereien beauftragen.
Das, was für uns natürlich von entscheidender Bedeutung ist, kriegen wir das Rohöl und das Flüssiggas? Und aktuell scheint die Versorgung damit ja noch relativ stabil zu sein. Wie gelingt das? Sind die internationalen Lieferketten da inzwischen ausreichend flexibel? Oder kann sich die Situation bei einer erneuten Eskalation wieder ganz schnell ändern, mit einem Fingerschnipp?
Also die offizielle Lesart für die Schweiz, das wird für Deutschland nicht groß anders sein, Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, heißt, die Versorgung ist für den Juli gesichert und dann noch aber unter der Voraussetzung, dass die zurzeit bestätigten Mengen an Rohöl auch tatsächlich geliefert werden. Also man lässt sich da schon so eine Hintertür offen. Und für den August nehmen sie noch überhaupt keine Prognose in den Mund. In Deutschland habe ich auch eine Zahl gefunden, da wurden die nationalen Ölreserven erheblich abgebaut, um die Preise zu stabilisieren. Die Bestände für die strategische Grundreserve allerdings, die sind dann für echte Notfälle da, die sind offensichtlich noch nicht angetastet worden. Also man hat natürlich gelernt, das war der zweite Teil Ihrer Frage, es werden alternative Wege gesucht, teilweise genutzt, Lkw-Transporte eingesetzt für Düngemittel beispielsweise, für Rohöl bringt das gar nichts. Bei LNG hat man Langzeitwirkungen, weil die Anlagen in Katar größtenteils zerstört sind. Da dauert es sehr lange, bis die wieder aufgebaut werden und funktionsfähig sein werden. Und man hat natürlich sehr viel Öl und auch LNG neu bezogen aus USA, um damit die möglichen Engpässe aufzufangen. Das gibt dann schon die Richtung, in der man denken könnte für die Zukunft, dass der Bezug von Rohöl und von LNG aus den Golfstaaten auch in Zukunft nicht mehr die Höhen der Vorkriegszeit erreichen könnte, weil man einfach andere Lieferquellen jetzt in Anspruch nimmt.
Wenn man jetzt direkt danach sucht und danach googelt, die Suchmaschine anschmeißt, dann findet man natürlich immer was über Hormuz, den Schiffsverkehr und vor allem auch die schwierige Situation dort. Beispielsweise kann man lesen, dass ein Schiff wieder beschossen worden sein soll und so weiter. Aber bemerkenswert ist schon, dass das Thema ganz groß in den Medien kaum noch präsent ist. Gleichzeitig senden viele Regierungen eher beunruhigende Signale. Warum ist das Thema eigentlich gerade nicht mehr so groß?
Das ist eines der größten Defizite aus meiner Sicht, dass die Informationslage wirklich entweder ganz schlecht ist oder sie mir ehrlich gesagt auch manipuliert erscheint. Jetzt wäre genau die Zeit, wo man Investigativjournalismus betreiben könnte, wo man hinfahren könnte, wo man sich vor Ort ein Bild machen könnte, wie steht es wirklich um die Zerstörung beispielsweise, um die Bedrohungspotenziale und vieles mehr. Das scheint nicht stattzufinden, das scheint nicht interessant zu sein. Ich habe den Eindruck, dass die Straße von Hormuz nur dann auf die ersten Schlagzeilen kommt, wenn es richtig knallt, wenn Durchfahrten dann komplett blockiert werden. Derzeit scheint das alles auf Beruhigung aus zu sein. Das Thema wird nicht weiter strapaziert. Man könnte so weit gehen und die These in den Raum stellen, dass Journalisten hier ihren Job nicht richtig machen. Denn aufgedeckt ist da noch gar nichts. Und die Folgen auch mittelfristiger Natur sind noch überhaupt gar nicht abgeschätzt. Also es gäbe noch sehr viel zu tun.
Entsteht dadurch auch der falsche Eindruck von einer Normalität? Und wird das verbleibende Risiko damit auch unterschätzt?
Ja, würde ich aus meiner Einschätzung bestätigen. Man will dort keine Risiken. Man konzentriert sich momentan auf andere Themen. in den Schlagzeilen und da passt es nicht ins Bild. Und Angst von der Front der Bevölkerung zu verkünden, wird als politisch derzeit nicht opportun eingeschätzt. Insofern ist es einfach keine objektive Nachrichtenlage, die wir da vorfinden, sondern das scheint zumindest zu einem Teil gewollt zu sein.
Weil Sie jetzt Investigativjournalismus und die Nachrichtenlage angesprochen haben und auch zu Beginn erwähnt haben, Sie waren selber nicht dort, beziehen sich aber auf ein oder zwei Quellen. Auf wen beziehen Sie sich denn und inwiefern sind diese Quellen für Sie glaubwürdig?
Da gibt es einmal, kann ich wirklich jedem empfehlen, das Schifffahrtsradar 24, das zeigt im Live-Modus alle Schiffe in dieser Region, natürlich nicht nur in dieser Region, auch in vielen anderen Regionen, die dort unterwegs sind. Und Sie können jedes Schiff anklicken, sehen, was ist es für ein Schiff, wo fährt es hin, wo kommt es her, was hat es geladen. Das Tracking im Live-Modus komplett transparent für jedermann zugänglich ist, das ist für mich eine einfach solide Datenbasis. Da habe ich gar nicht den Verdacht, dass da eingegriffen wird in irgendeiner Art und Weise. Und das andere, ich hatte es vorher kurz erwähnt, ist für die Schweiz das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung. Das ist eine Regierungsinstitution, die aber nach dem Milizprinzip funktioniert. Da arbeiten sehr, sehr viele Ehrenamtliche mit. Und die haben nur eine Aufgabe, die Versorgung der Schweiz mit wichtigen Gütern sicherzustellen. Und die berichten nach meiner Einschätzung, ich kenne die schon sehr lange, wirklich sehr bemüht, objektiv. Und das sieht man auch daran, dass sie momentan nur für den Juli Stellung nehmen und sagen, für den August haben sie noch nicht ausreichend Informationsmaterial, um eine Abschätzung zu geben. Das sind die beiden Quellen, auf die ich mich jetzt hier im Wesentlichen bezogen habe.
Sollte sich die Lage wieder verschärfen, wären die Folgen sicherlich weltweit zu spüren. Welche Auswirkungen hätte eine erneute Blockade der Straße von Hormuz auf die Energiepreise, auf die Lieferketten und letztlich auch auf Verbraucher in Europa, jetzt wo wir wissen, dass das alles an einem ganz, ganz dünnen Schlauch, einem Tropf und einem seidenen Faden hängt?
Ich denke, man muss unterscheiden von psychologisch empfundener, subjektiver Knappheit und tatsächlicher Knappheit. Für Deutschland beispielsweise hatte ich recherchiert, dass nur rund 6% des Rohöls und der Rohölprodukte überhaupt über die Straße von Hormuz fahren. Das heißt also, wir reden maximal über ein Gefährdungspotenzial von 6%, die dann entfallen könnten. Und das sind Daten aus der Vorkriegszeit. Man muss sich tatsächlich keine Sorgen machen, dass wir hier auf dem Trockenen sitzen. Das mag in anderen Gegenden dieser Welt anders ausschauen, die ihren Hauptanteil an Rohöl und Rohölprodukten aus der Golfregion beziehen. Was ganz anderes ist die psychologisch empfundene Knappheit und die spiegelt sich ja sofort an den Märkten wieder, an den Finanzmärkten, an den Ölmärkten, an den Börsen. Wenn man das kognitiv durchdringen will, auch nicht so einfach zu erklären, weil Öl, das heute verkauft wird, ist ja schon längst gedealt worden, vor Wochen, vor Monaten. Das sind oft Preise quasi, die für die Zukunft festgesetzt werden. Die entwickeln sich dann aber ganz schnell in eine Richtung, die man mit der Realität gar nicht erklären kann. Das wäre ein eigenes Thema nochmal. Jedenfalls haben wir das auch im März schon so erlebt, Februar, März, dass der Rohölpreis, dann auch der Gaspreis und die Produktpreise natürlich in kürzester Zeit explodieren. Und das wird wieder passieren.
Zum Abschluss wollte ich noch einen Blick nach vorne wagen. Welche Entwicklungen werden Sie in den kommenden Wochen denn besonders beobachten? Und woran würden Sie erkennen, dass sich die Lage dauerhaft entspannt oder im Gegenteil erneut zu eskalieren droht?
Da ist der Blick auf die politischen Prozesse sicher der erste, auf den man sich konzentrieren sollte. Meines Wissens liegt ja bislang nur eine Absichtserklärung für einen Frieden vor. Mehr nicht. Das heißt, die verhandeln ja wohl intensiv, aber mehr als Absicht haben sie nicht unterschrieben. Wenn aus der Absicht keine Taten folgen, dann fallen wir wieder zurück und dann kann es durchaus sein, dass die Auseinandersetzungen wieder aufflammen. Wenn der Frieden gefunden wird, dann wäre das eine belastbare Grundlage dafür, dass sich über Wochen und Monate die Versorgungslage langsam wieder normalisiert. Also die Politik hat den Schlüssel in der Hand, auch die wirtschaftliche Versorgungssituation nach und nach zu beruhigen.
Sagt der Logistikexperte Dr. Wolfgang Stölzle und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ebenfalls.